Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, Fabian, hallo, grüß dich. Wir gehen ja immer mehr dem Sommer entgegen, oder es ist vielleicht schon Sommer, ich sitze hier im kurzen T-Shirt. Und auch in der Politik bedeutet das ja, vor der Sommerpause soll vielleicht noch ein bisschen was passieren. Mal gucken. Jedenfalls haben wir ja heute einen Gesetzesentwurf mitgebracht zum Jahressteuergesetz 2026. Und das ist ja normalerweise so ein Gesetz, gibt es ja jedes Jahr, ein Jahressteuergesetz, wo immer so ein bisschen was passiert, auch an spannenderen Neuerungen. Und ich würde mit dir gerne mal anschauen, was da dieses Jahr oder nächstes Jahr vielleicht auf uns zukommt und ob das wirklich so spannend ist oder nicht.
Ja, es gibt schon ein paar spannende Punkte. Es ist ja wirklich einiges drin im Jahressteuergesetz. Ich glaube, es sind ein paar nicht so spannende Punkte drin. Über die gehen wir mal weg, sonst wird die Podcast-Folge wahrscheinlich wie 8 Stunden dauern. Aber es gibt dann doch einige spannende Themen, die sich auch lohnt anzuschauen. Was hast du denn als ersten Punkt?
Ja, ich habe gedacht, ich bin jetzt schon im Herbst der Reformen angekommen, als ich diese aus meiner Sicht doch sehr erfreuliche Änderungen gesehen habe, die nämlich tatsächlich ganz schön viel Bürokratie vereinfacht für Unternehmen, die mehrere Unternehmens- oder eine Unternehmensgruppe mit mehreren Konzerngesellschaften oder so. Da ist es ja immer so, wenn ein Unternehmen das andere besitzt, dann auch noch dieselben Personen in die Geschäftsleitung bestellt, ja, also in der Konzernmutter ist dieselbe Person Geschäftsführer als auch in der Tochtergesellschaft. Und wenn dann auch noch Geschäfte zwischen den Unternehmen gemacht werden, dann liegt ja eine sogenannte umsatzsteuerliche Organschaft vor. Und das bedeutet letztendlich, dass das Unternehmen, das ganz oben steht, die Umsatzsteuer zahlen muss für die darunterliegenden Gesellschaften. Und das Problem war, also es gibt eben diese drei Voraussetzungen, finanzielle Eingliederung, wirtschaftliche Eingliederung, organisatorische Eingliederung. Also man muss das Unternehmen besitzen, man muss es letztendlich mit denselben Personen in der Leitung beherrschen können und man muss im wirtschaftlichen Austausch miteinander stehen. Klingt jetzt so einfach, aber ist natürlich in der Praxis total kompliziert. Wann ist denn jetzt welches Element hier so weit ausgeprägt, dass es vorliegt? Also gab immer doch die eine oder andere Unsicherheit. Und das Problem ist dann immer, wenn das Finanzamt dann zu einer Betriebsprüfung kommt und sagt, ach, wir haben uns das mal hier genauer angeschaut, wir sind der Meinung, dass bei euch so eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt und ihr hättet die ganze Zeit eure Rechnungen ganz anders schreiben müssen oder hättet keine Umsatzsteuer verlangen dürfen auf die Rechnung, die ihr untereinander schreibt. Und das ist natürlich ein Riesenthema dann immer. Und das wird jetzt stark vereinfacht und darüber freue ich mich tatsächlich ein bisschen, weil ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich viel Ärger in der Praxis rausnimmt. Wie ist deine Meinung dazu, zur umsatzsteuerlichen Organschaft?
Ja, das ist aus meiner Sicht eine sinnvolle Regelung.
Wie wird es denn sein jetzt zukünftig?
Ja, also man braucht ja künftig, muss man praktisch sich selbst als Organschaft anzeigen, dass man dann eine Organschaft ist. Ja, und das ist aus meiner Sicht ja eine gute Entwicklung, dass man da nicht irgendwie in die Falle tappt.
Das heißt, wenn man nicht sagt, ich will eine Organschaft sein, muss man auch keine sein. Ist ja schon mal gut, ne? Mhm. Aber warum gibt es diese Regelung eigentlich? Die gibt es ja, weil das Finanzamt natürlich in solchen Unternehmensgruppenkonstellationen Angst hat, dass die Steuern verloren gehen. Das ist ja einer der wesentlichen Gründe, warum es auch diese Organschaft gibt, nämlich dass das Unternehmen, das ganz oben steht, die Holding im besten Fall, auch für die Umsatzsteuerschulden der darunterliegenden Unternehmen haften muss. Ja, eigentlich ist das ja der Zweck dieser ganzen Organschaft. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wenn ich diese Haftung nach oben hin nicht haben will, also wenn ich nicht will, dass meine Holding jetzt auch für die Umsatzsteuer der Tochtergesellschaften haftet, das will man ja gerade mit so einer Holding-Konstruktion vermeiden, dass man da eine Haftungsbarriere aufbaut, das ist ja eigentlich das Ziel, dann erkläre ich halt einfach keine Organschaft und habe meine Ruhe und muss ja nicht fürchten, dass das Finanzamt, falls mal ein Unternehmen in meinem Verbund krachen geht, dass ich da auch auf die Umsatzsteuer, ne, dass die da schön mit in die Insolvenzmasse fallen kann und das Finanzamt im Zweifel in die Röhre guckt. Aber so ist es eben nicht. Da gibt es dann auch so eine neue Haftungsnorm letztendlich oder eine erweiterte Haftungsnorm ist das so gesehen. So kann man das, glaube ich, interpretieren, dass wenn die Organschaft eben nicht angezeigt wurde, dass man trotzdem im Zweifel die Umsatzsteuerschulden bei der Tochtergesellschaft dann oder bei der Obergesellschaft dann eintreiben kann. So verstehe ich die Regelung zumindest. Das heißt, man lässt die Bürokratie wegfallen, aber will sich trotzdem noch schützen für den Fall, dass es hier zu einem Haftungsfall kommt und die Umsatzsteuer unten nicht bezahlt wird, obwohl eigentlich die Voraussetzungen für eine Organschaft vorliegen. Vielleicht ganz charmant gelöst, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Ich hatte hier wirklich mal einen verrückten Fall, kann ich ja mal erzählen, warum das mit dieser Organschaft wirklich ein riesen Painpoint ist. Ich weiß nicht, ob ihr das OSS-Verfahren kennt. Fabian, du kennst das bestimmt, ne? Wo man die Umsatzsteuer auch in anderen EU-Ländern zahlen kann über das Bundeszentralamt für Steuern. Ne? Also wenn man jetzt nach Italien, Frankreich, Spanien Waren liefert, muss man sich dort nicht registrieren beim dortigen Finanzamt, sondern kann sagen, ich mache das alles über eine deutsche Behörde. Und das ist das OSS-Verfahren, genau, One-Stop-Shop. Und das muss man auch beantragen. Und jetzt hatten wir hier mal so einen Fall, da hat jemand eine Holdinggesellschaft gegründet oder eine Holdingstruktur, aber der Notar hat vergessen, die Gesellschafterliste im Handelsregister anzupassen. Und deswegen wurde trotzdem davon ausgegangen, naja, liegen ja alle Voraussetzungen vor und wird schon so eine Organschaft sein, wurde auch alles so deklariert. Und später ist dem Finanzamt aufgefallen, Moment mal, die im Handelsregister, das wurde gar nicht aktualisiert und damit ist eine wesentliche Voraussetzung von der Organschaft nicht erfüllt, nämlich ihr habt zwar die Anteile gekauft oder die Holding hat sie übernommen, aber es ist nicht eingetragen worden im Register und damit gilt es nicht und die Organschaft war plötzlich hinfällig und es stand dann zur Debatte, dass dieser ganze Antrag für dieses OSS-Verfahren hinfällig gewesen wäre und der Mandant sich dann überall in allen europäischen Ländern hätte nochmal registrieren müssen, weil er dieses Verfahren nicht rechtzeitig beantragt hat. Also völlig, völlig wahnsinniger Bürokratieaufwand wäre das gewesen, einfach nur, weil es hier Missverständnisse bei der Organschaft gab und umso. Also ich finde es richtig gut, dass das jetzt endlich weggefallen oder wegfallen soll. Ich glaube, da gibt es auch einen Zeitraum, in dem das noch bis ab 2029 soll das dann erstmals gelten, dass man sich auch darauf vorbereiten kann. Und ich glaube, wir haben das auch irgendwann schon mal gefordert hier in der Podcast-Folge, irgendwas so vor 100 Folgen ungefähr, glaube ich, haben wir mal eine Folge gemacht, was wir so als Bürokratie vereinfachend fordern und da war die Organschaft, dass man das als Wahlrecht ausgestaltet, ganz oben. Also ich bin erstmal von der ersten Änderung bin ich ganz, ganz begeistert, ja.
Ja gut, da kommen wir mal auf die zweite. Da ist da nicht mehr so viel Begeisterung, nämlich es ist ja so, wenn man Immobilie vermietet, muss man den Kaufpreis aufteilen in Grund und Boden, den man nicht abschreiben kann und auf das darauf entfallene Gebäude, was man dann abschreiben kann. Hier ist es so, man kann sich eigentlich ja zumindest laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2020 frei für eine Aufteilungsmaßstab entscheiden, zumindest wenn es realistisch ist und muss sich nicht an diese Arbeitshilfe vom Bundesfinanzministerium halten. Aber es soll jetzt eben in Paragraphen 6f eingeführt werden in diesem Jahressteuergesetz, der diese Kaufpreisaufteilung schärfer macht. Ja, obwohl der Bundesfinanzhof noch gesagt hat, so, ihr müsst euch nicht an diese Kaufpreisaufteilung vom Bundesfinanzministerium halten, will man das jetzt einführen und es soll auch eine persönliche, also wenn man jetzt sich dagegen entscheide, muss man irgendwie nachweisen. Ich hätte gern mehr auf den Grund und Boden, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe und nicht so viel aufs Gebäude. Da gibt es jetzt schon Gutachten. Jetzt will man aber zumindest bei der Kaufpreisaufteilung, gilt nicht für Restnutzungsdauergutachten, so viel schon mal vorweg gesagt, bei der Kaufpreisaufteilung, wenn man da ein Gutachten macht, also ein Gegengutachten, da braucht man eine persönliche Vorortbesichtigung. Und dementsprechend auch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder eben so ein DIN in ISO, ich glaube 17024 zertifizierten Sachverständigen und man muss es eben dann zwingend nach der Immowert V machen, dieses Gutachten und dementsprechend sind so Kaufpreisaufteilungsgutachten schon relativ hart gestrickt. Die Frage ist, die sich mir stellt und Christian vielleicht auch dir, wenn schon Bundesfinanzhofurteil zu dem Fall gibt, was jetzt so durch diese neue Regelung, dieses Paragraph 6f Einkommensteuergesetz, wenn es denn so kommt, ist noch im Entwurf, dann wirklich eingeführt wird. Ja, hältst dann vor dem Gericht stand künftig?
Ja, ich meine, da gibt es ja eine etwas, also deutlich ausführlichere gesetzliche Grundlage, ja. Das ist ja schon verrückt, dass man für dieses relativ banale Thema dann so einen extra Paragraphen einführt. Wir haben uns ja immer wieder darüber lustig gemacht, dass das Einkommensteuergesetz immer länger wird. zuletzt hier mit der Mobilitätsprämie ja irgendwie einen Haufen neue Paragraphen dazugekommen und jetzt auch extra eine Vorschrift relativ lang formuliert, nur für die Kaufpreisaufteilung, ja, wirkt für mich so ein bisschen überzogen. Und aber scheinbar ist da ja doch irgendwie Druck. Und wir hatten das ja auch schon mal, das sollte ja irgendwie von einem Jahr schon mal in die Einkommensteuerdurchführungsverordnung eingeführt werden. Da, das ist dann zum, ja, oder zum Glück, sage ich jetzt mal, nicht gekommen. Und da hieß es eben, dass die Finanzbeamten sich das, glaube ich, auch so ein bisschen wünschen, weil sie, so habe ich das da interpretiert, den Text, den ich da gelesen habe, so ein bisschen mittellos sind gegen diese Gutachten, die sie da bekommen und eben gar nicht die Ressourcen und Kapazitäten auch haben, jetzt da immer diese ich sage jetzt einer dahingerotzten Gutachten, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Die haben sicherlich schon Hand und Fuß, aber eben jetzt nicht mit einer persönlichen Begehung und da offensichtlich ein bisschen Gestaltungsspielraum sehen und befürchten, dass man da vielleicht einfach zu viel gestaltet, ja, und man da gar nicht richtig prüfen kann oder gar nicht gute Argumente an der Hand hat, jetzt zu sagen, dass das ist vielleicht nicht zulässig. Aber ich finde andererseits diese Arbeitshilfe, wenn wir da immer, na, wenn man jetzt so einen Fall auf dem Tisch hat in der Kanzlei, kauft irgendjemand in München so ein Grundstück und dann steht im Kaufvertrag nichts zur Aufteilung Grund und Boden und Gebäude. Und dann nutzt du diese Arbeitshilfe vom Bundesministerium der Finanzen. Ne? Also es ist dann so eine Excel-Tabelle, die ist ganz fürs Finanzamt ganz hübsch aufbereitet und dann kannst du eben so verschiedene Merkmale das der Immobilie eintragen und dann kommt eben eine Aufteilung raus. Und so in den Großstädten ist das schon verrückt, wie viel Prozent da auf dem Grund und Boden entfällt. Da denkt man, die haben da eine Gartenlaube oder sowas gekauft. Aber das ist eben durch diese Arbeitshilfe, die ist jetzt nicht besonders steuerzahlerfreundlich, würde ich mal sagen. Und,
ach was.
Und letztendlich wird die ja dann
das
so. Das
kommt überraschend.
Naja, die Neuregelung wäre dann, entweder du schreibst was in den Kaufvertrag, was nicht. Ja, also so steht es ja drin. Entweder steht im Kaufvertrag was aber auch nicht abweichen darf, ne? Also nicht grob.
Ja, im Prinzip ist es ja eigentlich jetzt schon die Rechtslage. Also normalerweise sollte man sowieso was in notariellen Kaufvertrag schreiben, weil da gibt es ja auch schon die Rechtsprechung. Wenn das realistisch erscheint, dann muss auch das Finanzamt sich an die im Kaufvertrag getroffene Kaufpreisaufteilung halten.
Ja, also das ist dann, glaube ich, diese Empfehlung gilt dann umso mehr, wenn dieses Gesetz hier kommt. Oder kann man sich, glaube ich, jetzt schon immer wieder merken, wenn man Grundstücke kauft, dass das sehr wichtig ist. Ja, und du hast es gesagt, die Restnutzungswertgutachten, die sind hier nicht angesprochen. Die bleiben also weiterhin zulässig, auch wenn der Gutachter nicht vor Ort war. Die bleiben also weiterhin günstig.
Ja, absolut. Ja, immer schön den Rabatt über den Linktree vom Steuerfabi sichern.
Ja.
Werbung Ende.
Ja,
ich habe mich da tatsächlich, ich habe neulich auch ein Gespräch gehabt. Ich meine, ich arbeite ja da mit dem größten Gutachtenanbieter in Deutschland zusammen und wir tauschen uns natürlich auch regelmäßig aus. Ist ganz interessant, also vielleicht da mal so einen kleinen Insight auch. Ich habe jetzt eben mit denen neulich gesprochen. Das Witzige ist ja schon oder aus Traurige, dass die Finanzämter diese Restnutzungsdauergutachten auch erstmal ablehnen. Ja? Ich meine, das Bundesfinanzministerium hat ja sogar das verschärfende Schreiben, das BMF-Schreiben wieder zurückgenommen. So, jetzt fußt es wieder auf der sehr für die Immobilienvermieter und Vermieterinnen geltenden Rechtslage nach den Urteilen und normalerweise, also in einer effizienten, normalen Welt, sage ich mal, müssten diese Gutachten eigentlich durchgewunken werden, ja, zumindest wenn sie dementsprechend aufgebaut sind, ja, und bei dem Anbieter sind die so aufgebaut, aber es unterscheidet sich stark nach dem Finanzamt, ja, es kann sein, dass in einem Bundesland werden die durchgewunken und im anderen dann nicht, ja, München ist auch ein extremer Fall, ja, München, das Finanzamt München, die winken das ganz und gar nicht durch. Aber das Witzige oder das Traurige ist wieder, wenn man dann auch ins Einspruchverfahren geht und auch vor das Finanzgericht etc., bekommt man halt trotzdem sehr oft Recht.
Mhm. Ja.
Also die hatten in der gesamten Firmenhistorie, so wie sie es mir berichtet haben, keinen endgültig abgelehnten Fall vom Finanzgericht. Ja. Oft wird es davor schon geklärt, aber das ist schon krass. Ja.
Da müssten die ihren Business Case noch erweitern und gleich noch Rechtsschutzversicherungen mit dazu verkaufen.
Machen sie tatsächlich, also nicht die Rechtsschutzversicherung, aber sie sagen dann, wenn sie vor dem Finanzgericht dann doch Recht kriegen, kriegen sie einen Anteil ab. Blödsinn ja nicht, klar, haben natürlich auch Aufwand, aber das finde ich schon ganz interessant. Und die sagen auch jetzt bei den Restnutzungsdauergutachten, so eine Innen- und Außenbesichtigung vor Ort ist gar nicht gefordert. Ja, so. Aber ja, macht schon Sinn, die vielleicht noch dazu zu buchen. Einfach, dass man das zuständige örtliche Finanzamt ein bisschen beruhigt. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Ja.
Ich meine, ich hatte jetzt auch für unser Kanzleiobjekt habe ich auch einen Gutachter. Ne? Ich will ja auch eine kürzere Nutzungsdauer und das schnell abschreiben. Ich plane nicht, die nächsten Jahre Einkommensteuer zu zahlen. Jedenfalls ist mir dann natürlich auch wichtig, eine kürzere Nutzungsdauer zu haben, um eben das schnell abschreiben zu können. Und da habe ich auch einen genommen, der eben vor Ort kommt. Ne? Auch so mit dem Hintergedanken, okay, ich will keinen Stress und so. Aber ich sag mal so, die Besichtigung, das war jetzt auch nicht so, dass der da jetzt hinter jede Ecke geguckt hat und da irgendwas inspiziert hat. Also das war relativ schnell vorbei, der Besichtigungstermin. Ich hoffe jetzt, mein Finanzamt hört nicht zu und das Gutachten verliert nicht seine Geltungskraft. Aber dass ich jetzt, ich glaube, da kommt das dann wirklich auch, wenn man sich so diese Bewertungsmethoden anguckt, auf Fragen an wie Zinsen oder Vergleichsmiete und pipapo. Also so, dass diese Vorortbesichtigung da jetzt so diesen großen Hebel macht, ist dann auch wieder so die Frage, ob das so entscheidend ist, ne? Und ob diese Gutachter dann da Gefälligkeitsgutachten erstellen, nur weil sie nicht vor Ort sind, also wäre mir jetzt auch noch kein Fall bekannt, ja. Und das wäre auch für die Reputation herausfordernd für so einen Anbieter.
Ja, ich muss mal fairerweise sagen, also ich hätte jetzt bei meinen vermieteten Wohnungen und den Gebäuden da mehr erwartet. Ja, also klar, Restnutzungsdauer ist kürzer. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dann sagen, keine Ahnung, das Objekt steht gut da, jetzt hast du eine Restnutzungsdauer von 10 Jahren statt 50. Hm. Also die machen das schon seriös, also zumindest mit denen ich zusammenarbeite. Und es ist jetzt nicht so, selbst wenn der Steuerfahrer wieder anfragt, dass die dann sagen, ach so, ja, das Gebäude kannst du eigentlich abreißen, so ist es dann auch wieder nicht. Also die Gutachter, mit denen die zusammenarbeiten, die sind wirklich seriös. Und also manchmal aus Gefühl, also jetzt übertrieben gesagt, aber die sind eher dann am Blickwinkel Finanzamt, die Immobilienvermieter, zumindest mal irgendwo zwischendrin, aber halt mit einer realistischen Restnutzungsdauer. Also von dem her, ich glaube, für die Bürokratie wäre es einfach gut, die würden das einfach, wenn es von einem ordentlichen Sachverständigen kommt, nicht dann im Finanzamt sitzen und denken, ich bin auch Immobiliensachverständiger.
Soll also alles so bleiben, wie es ist.
Ja, bleibt es ja, also bei der Restnutzungsdauer bleibt es ja auch.
Aber vielleicht noch ein Gedanke dazu, ne? Das muss man natürlich auch immer abwägen, wenn man jetzt so ein Gutachten vorlegt, also haben wir auch schon Fälle gehabt, oder ergibt ja auch Sinn, du legst so ein Gutachten vor, kaufst eine Immobilie, so reichst die das erste Mal ein in der Steuererklärung, sagst ja hier übrigens, das Ding hat nur noch eine Restnutzungsdauer von statt 50 Jahren eben noch von 19 oder so, ne? Also kannst relativ schnell abschreiben. Das Problem dabei ist natürlich, dass das auch bedeutet, okay, das Gebäude ist ja offensichtlich nicht so besonders werthaltig, weil es hält ja nur noch 19 Jahre. Und das ist ja wiederum gleich ein Anhaltspunkt, den Kaufpreis viel mehr auf den Grund und Boden zu verteilen, statt auf das Gebäude, weil offensichtlich nach dem Restnutzungswertgutachten ist das Ding ja auffällig, ne? Oder hält nicht mehr lange und so. Und das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen, weil man plötzlich, wenn man im Kaufvertrag keine Aufteilung vorgenommen hat, nur noch einen deutlich kleineren Teil auf das Gebäude überhaupt erstmal ansetzen kann. Den kann man dann zwar schneller abschreiben, aber es ist halt viel weniger als gedacht. Hat also
man munkelt, das Finanzamt Hamburg macht es so. Ja, die sagen, ja, das ist ja sehr interessant, dass du hier mit einem Gutachten für uns nachweist, dass das Gebäude mehr oder minder schrott ist. Dann machen wir halt mehr auf den Grund und Boden, hast du ja selber gesagt. Ja, also das ist schon, ich meine, die Frage ist, aber es ist halt, also ja, es ist schon Wahnsinn. Also man muss fairerweise sagen, ja, ich nehme mich da nicht aus, weil ich da natürlich auch Werbung dafür gemacht habe oder mache, ja, und es auch selber nutze. Aber wenn man es mal volkswirtschaftlich sieht, ja, wäre halt eine höhere Abschreibung im Gesetz, ja, halt nicht irgendwie die 2%, ja, beispielsweise für Wohngebäude besser. Ja, weil dann würdest du das irgendwie standardmäßig, was weiß ich, auf 3,5 machen oder so. Da würden ja schon, da wird sich schon fast gar nicht mehr lohnen, ja, irgendwie Gutachten machen zu lassen. Aber so ist es halt nicht. Und dementsprechend, wie gesagt, Restnutzungsdauer, Gutachten gehen weiterhin. Und es, ja, die Rechtsprechung stützt da den Steuerpflichtigen. Also die werden großteils durchgehen, ja, auch wenn die Finanzämter zum Teil das noch anders sehen. Ne?
Ja, dann haben wir noch die Forschungszulage, haben wir hier schon das eine oder andere Mal besprochen. Das ist ja so eine Zulage, die Unternehmen beantragen können, die forschen. Ja, also die tatsächlich irgendwie in etwas über den bestehenden Wissensstand hinaus erweitern, also in der Industrie zum Beispiel irgendeine neue Anlage schaffen. Aber auch im Bereich Software wäre das denkbar, wenn man neue, bisher noch nicht vorhandene Software entwickelt. Und da konnten Unternehmen bisher bis zu 15 Millionen Euro Kosten gefördert bekommen. Und das soll auf 25 Millionen erhöht werden. Das ist dann wohl so, ist ja auch immer die Frage, ist das jetzt eine unzulässige EU-weite Beihilfe? Und da ist wohl noch ein bisschen Spielraum, deswegen will man das erhöhen auf 25 Millionen. Das heißt, große Unternehmen, ne, die können 25% von dem, was sie an Kosten haben, dann als Forschungszulage bekommen. Die könnten dann 2,5 Millionen Euro mehr pro Jahr bekommen und kleine Unternehmen sogar 3,5 Millionen Euro mehr pro Jahr. Also das ist natürlich für die Unternehmen, die forschen, gar nicht so uninteressant. Ich glaube, vor allem viele kleine Unternehmen nutzen das auch. Also und wer es noch vielleicht für sich noch nicht in Erwägung gezogen hat, sollte das, glaube ich, immer mal im Hinterkopf behalten, ja.
Und dann will das Finanzamt künstliche Intelligenz einsetzen.
Ja,
Ja,
auch spannend, ja.
ist auch spannend. Ja, also es ist ja so, dass es meines Wissens diesen Paragraphen 29c der AO schon gibt und der wird
Nach
erweitert.
meinem Verständnis geht es ja jetzt darum, dass das hier, also insofern die Rechtsgrundlage schaffen werden soll, dass man eben auch mit den Daten von Steuerpflichtigen aus der Steuererklärung, die man eben abgibt, die KI des Finanzamts lernen lassen will. Ja, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man sagt, hey, guck mal, wenn das so und so in der Steuererklärung angegeben ist, dann ist das oft, ist das richtig und so wäre es falsch. Und da braucht man natürlich Praxisfälle, um die KI möglichst gut anzulernen. Aber warum es jetzt dieser Änderung bedarf, ist wohl, weil es dann auch im laufenden Betrieb angewendet werden soll. Also, dass dann diese mit echten Daten von echten Menschen angefütterte KI im laufenden Betrieb echte Steuererklärungen bewerten soll. Und das ist natürlich was, ja, dann, das heißt, Fabian, wenn ich Glück habe, lernt die KI meines Finanzamts mit deiner Steuererklärung und deswegen ist besonders viel Gestaltung drin
Weiß
und ich komme gut durch. Ja, aber so, das ist natürlich so der Punkt. Ja, will ich denn eigentlich, dass irgendeine Steuererklärung von irgendeinem Hinz und Kunz mit meinen Daten abgeglichen wird? Ja, und da sollte, also braucht man zumindest eine Rechtsgrundlage. Da gibt es ja auch den EU-AI Act, also so eine EU-Verordnung, die eben sagt, gerade wenn die öffentliche Verwaltung KI nutzt und auch Daten von Personen nutzt, muss das eben zumindest auch transparent sein. Und deswegen schafft man jetzt diese Vorschrift. Also ich finde jetzt beim Lesen, so denke ich mir so, ja gut, bin ich jetzt auch nicht wirklich schlauer, was ihr da jetzt eigentlich genau macht. Aber in der Begründung zum Gesetz steht eben zum Beispiel auch, was man da so rauslesen kann, was ich wiederum ganz gut finde. Das wird jetzt nicht zu OpenAI gegeben oder so oder zu Claude oder Google, sondern das Finanzamt will dann eben eine eigenen KI-Server aufsetzen oder haben sie vielleicht auch schon, wo sie dann eben die ganzen Daten einpflegen und auch die verschiedenen Systeme zusammenführen wollen. Kann man jetzt wieder sich die Frage stellen, ne? Das ist ja auch immer so die Frage, einheitliche Steuernummer, sollen alle Behörden einheitlich miteinander kommunizieren? So, wenn man so an so eine Übergriffigkeit des Staates denkt, vor der man sich ja vielleicht auch ein bisschen schützen will, ist das natürlich vielleicht auch problematisch, ja, wenn man dann so von KI irgendwann komplett überwacht wird. Die Vorstellung ist irgendwie auch ganz schön dystopisch. Der Human in the Loop, wie man so schön sagt. Also hier wird es immer irgendwie einen Menschen noch geben, der das Ganze mit steuert. So ist zumindest hier das Versprechen. Also warten wir mal ab, was das dann in der Praxis bedeutet. So ein bisschen ist das ja jetzt manchmal schon so, ne, dass man genau weiß, okay, wenn ich das und das in der Steuererklärung angebe, dann geht es nicht in die automatische Prüfung, da muss ich mich auf Rückfragen einstellen und dann wägt man halt ab, ja, setze ich jetzt den Haken oder nicht, ne? Und so ähnlich wird das wahrscheinlich dann mit der KI sein und kann halt auch nach hinten losgehen, ne? Ich habe so ein bisschen, das hat ja hier der Markus auch gesagt vor 2, 3 Folgen, den wir zu Gast hatten. Wie ist das eigentlich dann, wenn also statt einer Betriebsprüfung wird dann automatisch deine Steuererklärung mit allen möglichen anderen Selbstständigen verglichen. Und wenn da irgendwelche Abweichungen sind, musst du eben einfach direkt mal ein bisschen Umsatzsteuer nachzahlen, ne? So wie das bei den Gastronomen ja teilweise jetzt schon so war. Kleine Fehler in der Kassenbuchführung gefunden und schwupps kam die in Zuschätzung auf Grundlage der sogenannten Richtsatzsammlung, also irgendeiner statistischen Erhebung, die zig Jahre alt war und wo nicht so richtig klar war, welche Statistik ist es eigentlich, die dahinter steckt. Das haben ja die Gerichte zum Glück verworfen, aber ich denke, so in die Richtung wird man da wahrscheinlich neue Kämpfe ausfechten müssen, wenn die KI da verstärkt zum Einsatz kommt.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also was natürlich schon möglich gemacht wird, dass halt diese personenbezogenen Daten dann über verschiedene Dateisysteme hinweg genutzt werden können. Zumindest, wenn das KI-System sonst die Funktionsfähigkeit verlieren würde. Ja, das ist ja die Frage, wie verliert es die Funktionsfähigkeit? Ja, verliert es die schon, wenn es irgendwie weniger gut genutzt werden kann? Aber das ist natürlich schon ganz interessant, wenn man sich das mal so vorausdenkt. Kommuniziert dann ein KI-System künftig mit allen Finanzamtsdaten? Weil ist natürlich schon klar, wenn jetzt beispielsweise irgendwie, was weiß ich, ein Finanzamt von einem Steuerpflichtigen, was jetzt beispielsweise Pauschalversteuerung von Geschenken angeht, da hat das Finanzamt, weiß ich nicht, Oldenburg, hat da die Pauschalsteuer abgeführt bekommen. Und dann dementsprechend verknüpft es das mit dem Finanzamt, weiß ich nicht, Stuttgart beispielsweise und prüft es ab, wo ist da der Anfang, wo ist das Ende. Also wenn man sich das mal so weit denkt, dann ist halt die Frage, klar, die Datenschutzgrundverordnung muss beachtet werden, aber ja, ich glaube, das ist da schon, das ist halt schon eine Kompetenzerweiterung ist für die Verwaltung und so fängt es halt an, ne?
Aber ich glaube, so kreativ wie die Finanzbeamten in Hamburg, die da die Aufteilung der Grundstücke in Frage stellen und das eigene Gutachten gegen einen verwenden, so kreativ wird die KI wahrscheinlich nicht sein. Insofern brauchst du immer
den Menschen. Ja, das weiß ich nicht.
Ja, wer weiß, hast schon
vielleicht,
recht. Ja.
Vielleicht, also ich glaube, die KI darf man nicht unterschätzen, die kommen dann noch auf ganz andere Ideen.
Muss man die Temperatur runterstellen, glaube ich, ist ja der Regler für die Kreativität eines LLMs, so zumindest nach meinen laienhaften Kenntnissen. Aber eine Frage, vielleicht weiß ich nicht, ob du sie beantworten kannst, Fabian, ansonsten, falls einer der Hörer es weiß, ich habe so vor anderthalb Jahren oder so, habe ich mal gelesen, dass es immer noch so ist, wenn man umzieht in einen anderen Zuständigkeitsbereich eines Finanzamtes, dass dann das Finanzamt alle Informationen nimmt, ausdruckt, in einen Ordner tut und per Post an das neue Finanzamt schickt. Und da hatte ich auch ein kurzes Video zu gemacht, da schrieben auch einige drunter, ja, das ist wirklich immer noch so. Ich weiß nicht, also wenn das natürlich auch immer noch so wäre, jetzt ja, in 2026 und wir reden über KI, aber das Thema ist noch nicht mal gelöst, dass die Daten da vom einen Finanzamt irgendwie digital zum anderen übermittelt werden können, dann muss man sich ja auch die Frage stellen, muss man noch ein bisschen Grundlagenarbeit machen? Vielleicht kann das ja nochmal jemand schreiben, ob das tatsächlich noch so ist, würde mich mal interessieren auf jeden Fall.
Es hören ja einige Finanzbeamte auch diesen Podcast, also gerne an podcast@steuerversum.de. Jetzt haben wir aber genug auf den Finanzbeamten rumgedrescht. Ja. Also gibt natürlich auch viele gute und gut, dass es sie gibt. Ja, nur mal zur Relativierung, bevor wir hier böse Nachrichten bekommen.
Ja.
Aber die wollen mehr Zinsen.
Ja, oder geben mehr, je nachdem, wie man es nimmt.
Oder geben mehr. Ja, also aktuell ist es ja so, es gibt zumindest ab Monat 15, gibt es aktuell 1,8% Zinsen pro Jahr. Wenn man jetzt Steuern nachzahlen muss oder Steuererstattung bekommt, ab 2027 soll es dann doppelt so viel sein, 3,6% pro Jahr. Klar, die Zinsen sind gestiegen. Ich weiß noch, im Studium, Da galten bei mir noch 6% Zinsen pro Jahr. Da habe ich mal eine Projektarbeit drüber geschrieben, ob das noch State of the Art ist. War es dann, man weiß jetzt, wie es ist, jetzt nicht mehr. Aktuell gelten 1,8%, wobei 1,8% dann doch relativ wenig ist, weil da gibt es schon einige Banken und Neobroker etc., die schon mehr auf dem Tagesgeld anbieten. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht nur folgerichtig, dass die Zinsen dann erhöht werden. Ich glaube, mit 3,6% pro Jahr kann man leben. Jetzt könnte man sich, da das ja schon leicht höher ist wie die aktuellen Tagesgeldkonten, natürlich überlegen, ob man dann die Steuererklärung, wenn man sie freiwillig abgeben kann, besonders lang herauszögert, um dann am Ende ja mehr dann zu bekommen.
Ja, problematisch ist natürlich, dass es ja oft in Betriebsprüfungen auch um solche Sachen geht, also jetzt für Unternehmen, ne? Da geht es dann oft auch darum, ja, darf ich jetzt die Rückstellung in diesem Jahr bilden oder erst 3 Jahre später, wenn ich tatsächlich die Zahlung leiste oder so bei Periodenverschiebungen, ne? Und da sind natürlich so höhere Zinsen plötzlich schon ein großes Problem, wenn man dann eben sagt, ja gut, du hättest, ne, du hast die Steuer jetzt meinetwegen im Jahr 2026 gezahlt, aber hättest das vielleicht schon 2024 machen müssen. Und jetzt will ich das eben ein bisschen eher von dir schon haben, das Geld. Dann werden ja auch die Steuerveranlagungen geändert und es muss dann verzinst werden. Und das tut natürlich dann ein bisschen mehr weh, aber auch da kann man natürlich dann wieder sagen, man hätte ja mit dem Geld auch anderweitig arbeiten können. Also ist, glaube ich, ganz, ganz in Ordnung, dass es jetzt mal wieder angepasst wird, ja. Ja, spannend. Ich weiß nicht, das fand ich zumindest noch erwähnenswert. Kontopfändung, ja, macht das Finanzamt manchmal, wenn man die Steuern nicht zahlt, soll vorkommen. Das ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Haben die einfach mein Konto gepfändet, ja, weil ich die Umsatzsteuer aus Versehen nicht bezahlt habe. Das war wirklich aus Versehen.
Ja.
Und naja, gut. So, also das
Ja, da kann ich aus der Praxis berichten, weil ich habe bin im Firmenkundenbereich, also nicht für meine eigenen Konten,
Ja.
wenn wir früher mal von 2010 bis 2015 in der Bank gearbeitet und dementsprechend auch kamen dann, weil ich war für die Firmenkunden da verantwortlich, kamen dann oftmals die Briefe dann rein. Das Witzige ist, das Finanzamt Emmendingen, wo ich früher gearbeitet habe, saß direkt neben der Volksbank, ja, und hat dann diese Sachen dann zum Teil noch händisch rübergetragen. Ja, steuersparend fand ich immer gut. Ja. Und dementsprechend, wenn so ein Briefchen da war, da muss man auch die Konten dicht machen. Also manchmal denke ich mir auch, ja, es wurden auch zum Teil wegen Quatschbeträgen da
Nein.
irgendwie Firmenkonten dicht gemacht. Also so verhältnismäßig war es nicht. Künftig soll es allerdings noch schneller gehen, wie jemand, der irgendwie über die Straße läuft, nämlich vollautomatisch, zumindest was die Kreditinstitute angeht. Also wenn das Finanzamt da meint, sie muss das Konto zumachen, dann wird es künftig elektronisch gemeldet und nicht mehr papierhaft und dann geht es halt noch schneller. Vorteil oder zumindest mal Ausnahme gilt jetzt nicht für Arbeitgeber. Also Lohnpfändungen gehen weiterhin klassisch, aber für diesen Bankfall, ja, jemand zahlt, wie du, Christian, nicht rechtzeitig die Steuern, dann wird das Konto künftig noch schneller gepfändet, weil eben die Sachen dann elektronisch gemeldet werden.
Ja, interessant ist auch, da steht drin, dass das 809.000 Mal passiert im Jahr wohl, diese
Na, das ist krass.
Kontopfändung, ja. Aber ja, ich meine, andererseits ist es ja schwierig, sich da eine Meinung zu bilden. Es ist halt auch, ich glaube, in Italien sollte es ja manchmal so sein, dass es da auch so, dann werden die Steuern zwar erhoben, aber nicht eingetrieben. Es hat ja auch was mit der Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu tun, dass wenn Steuern festgesetzt werden, dass man die auch eintreibt, ja. Also ist dann sicherlich sinnvoll, das ein bisschen effizienter zu machen. Ja, beim Kindergeld gab es noch was? Oder wolltest du noch was zur Pfändung sagen?
Nur, wir
Ja.
können zum Kindergeld kommen. Da ist es ja aktuell so, dass es eine 3-Monats-Sperre gibt. Also wenn jetzt Staatsangehörige von einem anderen EU-Mitgliedstaat oder IWR-Staat oder auch die Schweizer, die sind ja nicht weit weg hier von Freiburg, die erhalten in den ersten 3 Monaten ab Begründung dann eines Wohnsitzes in Deutschland oder auch gewöhnlich im Aufenthalt kein Kindergeld. Zumindest nicht, wenn sie keine inländischen Einkünfte haben, also jetzt nicht irgendwie hier in Deutschland, in Freiburg beispielsweise arbeiten oder hier in Deutschland dann, was ich auf selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder was auch immer dann Einkünfte haben, dann bekommen sie sofort das Kindergeld, aber es gibt eben diese 3-Monats-Sperre, einfach um so einen Sozialleistungsmissbrauch dann zu verhindern. Ja, und dementsprechend, falls das dann doch irgendwie getrickst wird, da gibt es noch einen dritten Satz in der aktuellen Fassung, das ist der Paragraph 62 des Einkommensteuergesetzes, dann informiert sogar, was natürlich wahrscheinlich richtig und wichtig ist, die Familienkasse dann auch die Ausländerbehörde. Allerdings hat der EuGH 2022 entschieden, dass es halt diese Sperre, ja, wenn jetzt beispielsweise ein Deutscher mit deutscher Staatsangehörigkeit halt einfach nach Deutschland zurückzieht, dann bekommt er halt sofort das Kindergeld ohne diese zeitliche Sperre und ein EU-Bürger oder EWR oder auch ein Schweizer bekommt es eben nicht, und da hat der deutsche Staat so ein bisschen, auf die Fresse bekommen, das ist ein bisschen hart formuliert, hat noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt und hat das jetzt tatsächlich ins Jahressteuergesetz, wenn auch erst 2026 gepackt. Das heißt, es gibt dann eine Neuerung, dass dieser 3-Monats-Ausschluss nicht mehr gilt. Ja, also maßgebliche Voraussetzung ist nur noch die Freizügigkeitsberechtigung, also ein Recht nach Aufenthalt dann, und die Prüfungskompetenz wandert dann zur Familienkasse, und eben diese 3-Monats-Frist gibt es da nicht mehr, und erst wenn eben irgendwie das abgelehnt wird, dann wird die Ausländerbehörde benachrichtigt, oder das gilt weiterhin, wenn eben irgendwie gefälschte Dokumente unterwegs sind. Und das ist auf alle nicht bestandskräftigen Kindergeldfestsetzungen ab der Verkündung, also dann auch rückwirkend für alle offenen Fälle, anzuwenden. Vielleicht da noch ein Satz, nicht nur für diese Regelung, sondern für alles, was wir bisher besprochen haben. Manche Unternehmer oder auch Arbeitnehmer haben natürlich ein paar Podcast-Folgen genommen und gesagt, das gilt jetzt. Nee, es ist nur ein Referentenentwurf. Also der muss noch durch Bundestag, durch Bundesrat. Und wenn man jetzt mal schaut, was da nicht kam, beispielsweise die 1.000 Euro Entlastungsprämie, dann sollte man ein bisschen aufpassen, dass man nicht Sachen entscheidet für sein eigenes Unternehmen oder für sich privat, was auf irgendwelchen Referentenentwürfen fußt, sondern wirklich schauen, selbst wenn es durch den Bundestag beschlossen ist, vielleicht, dass man den Bundesrat und auch die Verkündung des Gesetzes noch abwartet. Jetzt haben wir es gesagt, kann uns keiner mehr dann kommen. Ja. Hat es nicht erwähnt.
Ja, ich finde ja auch, dass das jetzt ein bisschen mager ist, das Gesetz. Also diese ganzen großen Ankündigungen, diejenigen, die nicht so viel verdienen, die werden entlastet und der Spitzensteuersatz wird erhöht und die Kryptoanleger müssen besteuert werden und die, das war da auch lustig, ne? Und diejenigen, die schon mit einer Steuerhinterziehung entdeckt werden, sollen keine Selbstanzeige mehr machen können. Also ich sage das jetzt bewusst ein bisschen schmunzelnd, weil das geht natürlich nicht, aber irgendwie ist ja dann jetzt doch nochmal rausgekommen, dass das Lars Klingbeil ja eigentlich so gesagt hat, obwohl, naja, egal. Und da ist ja eigentlich schon damit zu rechnen gewesen, dass da noch relativ viel mehr in diesem Gesetz steht. Zum Beispiel hätte ich jetzt auch erwartet, wenn man jetzt den Spitzensteuersatz wirklich noch erhöhen will, worauf wir uns ja wohl dann doch alle irgendwie einstellen müssen, vermute ich mal, dann ist das ja auch so, dass das die ganzen Einzelunternehmer und Personengesellschaften trifft. Also hier die ganzen, Fabian, bei dir um die Ecke, die ganzen Weltmarktführer da in Baden-Württemberg, da auf dem Land, die alle Personengesellschaften sind und da Millionen Gewinne machen und dann natürlich plötzlich alle 50% Steuern zahlen müssten und das denen überhaupt nicht gefällt oder das für die Wettbewerbsfähigkeit auch ziemlich schlecht wäre. Und dass man denen noch so Möglichkeiten gibt, auch wenn sie die Gewinne im Unternehmen lassen, das günstiger zu besteuern. Gibt es ja jetzt schon die Thesaurierungsbegünstigung, aber die ist halt nicht so richtig, ist immer noch ein Rohrkrepierer, ne? Wird kaum genutzt. Und da haben ja eigentlich viele gesagt, dass man da noch ein bisschen das verbessern will, dass man vielleicht auch Einzelunternehmern ermöglichen will, sich wie so eine GmbH zu besteuern. Das war eigentlich auch mal so. Ich glaube, das steht sogar im Koalitionsvertrag. Also da habe ich eigentlich ein bisschen gerechnet, dass da das eine oder andere mehr noch kommt, aber vielleicht müssen die sich mal noch einig werden. Vielleicht kommt ja, da braucht man das ja auch nicht, weil der Spitzensteuersatz doch nicht steigt, wer weiß. was da jetzt in den Hinterzimmern so ausklamüsert wird, ja.
Ich bin nächsten Monat beim Generalsekretär der SPD, Tim Glüssendorf, im Videopodcast im Willy Brandt-Haus in Berlin eingeladen. Eventuell kann ich da mal nachfragen, was da so geplant wird. Das wird, glaube ich, auch ein spannendes Gespräch. Ja, ich glaube, unsere Auffassung von diversen Meinungen sind dann doch relativ unterschiedlich. Er ist ja nicht nur Generalsekretär, sondern auch Sprecher der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion. Also schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Ich habe gesagt, ich würde gern vor der Veröffentlichung das geschnittene Video dann auch sehen. Jetzt gucken wir mal. Andererseits habe ich gedacht, komm, ich gehe mal vorbei. Ja, ja,
musst du schon machen, klar.
Ja, also man kann jetzt nicht immer nur dahin, wo man dann gebauchpinselt wird. Deswegen stelle ich mich jetzt mal. Es ist dann vor der Mittagspause. Da kann ich mich dann beim Mittagessen entspannen im Juli. Jetzt schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Also du musst mir wieder sagen, wann es ist. Ich werde dich gerne noch ein bisschen motivieren, die eine oder andere Frage auch von dir zu stellen, ja.
Ja, also jetzt schauen wir mal. Ich denke mal, die Themen werden relativ eindeutig, gehen wir davon aus, Verschärfung der Erbschaftssteuer, wieder Einsetzung der Vermögenssteuer, höhere Einkommensteuersätze für Topverdienende und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir mal. Also ist ja auch okay. Also
kann man ja schon machen, wenn man jetzt in die Zukunft nicht so im Blick hat.
sehr gut. Also ich werde auf jeden Fall da teilnehmen. Bin mal gespannt. Ja, ist wirklich auch, also hat ja auch Betriebswirtschaft studiert und so weiter, Volkswirtschaft studiert. Wird auf jeden Fall ein interessanter Podcast. Wer weiß, vielleicht gehe ich raus und fordere dann Steuererhöhungen. Man weiß es nie, was kommt. Vielleicht kann er mich ja überzeugen. Ja, aber du hast schon recht. Also diese großen Reformen, die sind nicht da. Und sie sollten eigentlich da sein, weil am Ende steht ja im Koalitionsvertrag so eine breite Entlastung der Mitte, ab Mitte der Koalition. Und das ist eigentlich, wäre jetzt mal die Zeit. Weil wenn man das 2027 starten möchte, dann hätte man es eigentlich jetzt schon mal ins Jahressteuergesetz aufnehmen können. Und ich glaube auch nicht, aber da könnte ich mich auch täuschen, dass da noch groß was kommen wird. Weil natürlich eine, sagen wir, Einkommensteuerentlastung sehr viel Geld kostet. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man tatsächlich, es gibt ja auch jetzt den Plan, ja, so eine abgestufte Umsatzsteuer nach der 21-10-0-Regel zu machen, also dass man 0% auf Lebensmittel, zumindest des täglichen Bedarfs, macht als Umsatzsteuersatz, dann den ermäßigten Satz von 7% auf 10% erhöht und dann den regulären Umsatzsteuersatz von 19 auf 21 erhöht, dann wird natürlich schon nochmal etwa 35 Milliarden Euro pro Jahr in die Staatskasse gespült werden. Damit könnte man einiges machen, aber klar, die Lücken klaffen auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und auch die Jahre drauf. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt, aber so einen wirklichen Knall, ja, also so richtig krasse Geschichten, ja, klar, Umsatzsteuerorganschaft haben wir am Anfang genannt, das ist sicherlich eine gute Sache, aber jetzt so die krasse Geschichte, dass man mal sagt, okay, man hebt jetzt einen Spitzensteuersatz auf ein zu versteuerndes Einkommen von 80.000 Euro beispielsweise an, ja, oder noch höher, das ist nicht drin. Ja, schauen wir mal, ob es noch kommt.
Ja, ich habe noch eine spannende Hörerfrage mitgebracht, die ich eigentlich ganz passend finde, auch zu dem Thema, weil wir haben ja nochmal über Steuerhinterziehung gesprochen, die kommt von Robert und Robert ist auch Außenprüfer und hat auf unsere, ich glaube, das war die vorletzte Folge, als wir komplett nur uns der Steuerhinterziehung gewidmet haben und der Selbstanzeige, hat er reagiert und uns da nochmal seinen Eindruck geschildert als Finanzbeamter und das ist aus meiner Sicht äußerst spannend. Und ich interpretiere es so, dass er uns eigentlich so ein bisschen Recht gibt und sagt, naja, das ist natürlich schon so ein Thema, weil wir haben ja uns beschwert, dass es irgendwie so inflationär genutzt wird mittlerweile, dass eben die Strafverfahren eingeleitet werden, wenn kleinere oder ja, was heißt kleinere, ne, kann auch um große Summen gehen, aber wo eben nicht so richtig klar ist, ja, wo ist denn da jetzt eigentlich der Vorsatz gewesen, kann man den überhaupt richtig nachweisen, aber selbst wenn und alleine dadurch aus der Tatsache, dass dieses Strafverfahren eingeleitet wird, natürlich ein ganz erheblicher Druck auf die handelnden Personen erzeugt wird. Und er sieht es natürlich prinzipiell auch so, dass der Eindruck entsteht in der Öffentlichkeit, dass eben besonders komplexe und gravierende Fälle, sicherlich meint er da Cum-Ex und so, eigentlich nicht verfolgt werden oder nicht mit der Konsequenz und eben geringe Sachverhalte dann doch sehr intensiv geprüft werden. Und er sagt eben, dass seine Vorgaben letztendlich aber auch sind, dass er eigentlich relativ wenig Spielraum hat, ne? Also dass die Interpretation jetzt von der Behörde dann ist, dass das Gesetz ihm da eben sehr strenge Vorgaben gibt und das Strafverfahren eingeleitet werden muss. Er dann aber trotzdem natürlich so ein gewisses Ermessen hat. Ich hoffe, Robert, ich interpretiere deine Nachricht jetzt richtig, ja, dass du doch eben so ein gewisses Ermessen hast, was du dann natürlich auch versuchst, immer sinnvoll anzuwenden und eben sagst, okay, ist das jetzt hier wirklich ein Steuersünder oder gibt es hier nur so einen ersten Anfangsverdacht, der sich dann wahrscheinlich eh nur sehr schwer erhärten lässt. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was oft auch immer noch sehr gut funktioniert, kann ich wiederum auch aus meiner Praxiserfahrung sagen, dass man da schon auch oft auf noch den sinnvollen Menschenverstand beim Finanzamt zählen darf, dass da eben Sachverhalte auch sehr, sehr sinnvoll eingeordnet werden und da nicht wilder Westen gemacht wird und wegen jeder Kleinigkeit da jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wird. Also das kann ich schon auch bestätigen, dass das nicht so ist, dass da überhaupt nicht nachgedacht wird, ne? Also das, und das finde ich auch gut, wenn man da natürlich auch das Ganze nochmal durchdenkt, bevor man hier immer, nur weil das Gesetz diesen Spielraum eröffnet, das sofort immer diese Möglichkeit zieht. Ich glaube, das ist, vorhin haben wir auch über KI gesprochen, dann doch auch immer sehr, sehr wichtig in so einem Besteuerungsverfahren, das ja doch sehr tief eingreift in die Rechte eines Steuerzahlers. Und wenn es dann um Strafverfahren geht, dass sowas eben dann vielleicht auch nicht durch die KI gemacht wird. Da sieht man wieder, wie wichtig das ist, ja. Also vielen Dank für die Zuschrift. Ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst. Und danke auf jeden Fall für deinen Eindruck oder deine Meinung.
Das
ist
immer interessant, ja. Auch die Einblicke und das Vorgehen in der Finanzverwaltung zu sehen. Also auch von mir vielen Dank für die Nachricht.
Aber ich glaube, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, sagt er eben auch, dass er sich natürlich wünschen würde. Ja, wir haben jetzt hier gesagt, jetzt kriegt die Aufteilung von Grund und Boden und Gebäude einen extra Paragraphen im Einkommensteuergesetz für das Thema, wann ist denn jetzt so eine Steuerstraftat gegeben oder nicht, sind natürlich nur relativ unbestimmte Rechtsbegriffe, die dann auch noch teilweise von völlig veralteten Urteilen irgendwie in der Praxis ausgelegt werden, dass man da sicherlich im Gesetz das auch noch ein bisschen klarer herausstellen dürfte. Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt, den man hier noch mit nennen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz zielführend. Wunderbar. Dann, Fabian, sind wir soweit durch, oder?
Perfekt, ja, wunderbar. Dann hört man sich nächste Woche wieder.
So machen wir es. Bis dann. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.